IQ, Wissenschaft und Forschung. Forscherinnen und Forscher im Gespräch.
Heute geht es um etwas, dem wir uns nur ganz schwer entziehen können. Es geht um Musik. Was macht sie mit uns und wie macht sie das? Wie kann sie uns Menschen helfen? Ja, wie kann sie uns manchmal vielleicht sogar heilen? Und gibt es Melodien, die allen, wirklich allen weltweit gefallen? Mein Name ist Nicole Ruchlack und ich begrüße Sie zu einer knappen halben Stunde IQ, Wissenschaft und Forschung über die Macht der Musik. Und über diese Macht in all ihren Facetten spreche ich mit Professor Reinhard Kopitz. Er ist Musikwissenschaftler und Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Grüß Gott nach Hannover, Herr Professor Kopitz.
Ja, grüß Gott, Frau Ruchlack.
Herr Kopitz, wahrscheinlich hat ja jeder normale Mensch, also jeder Amateur, irgendeine Ahnung davon, was Musik ist. Aber wie ist das eigentlich bei den Profis, also bei Musikwissenschaftlern wie Ihnen? Sind die sich da einig, was Musik überhaupt ist?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Nur unser musikalischer Horizont ist vielleicht beruflich bedingt etwas weiter im Vergleich zu den Nicht-Experten. Also wir müssen uns ja auch mit Musiken beschäftigen, die nicht jeden Tag in den Charts und im Radio laufen. Das sind also Avantgarde-Musiken, bei denen es teilweise eben auch Geräusche gibt oder bei denen es ungewöhnliche Instrumente oder gar keine mehr, wie bei der elektroakustischen Musik gibt. So würde man sagen, wir haben einfach einen anderen Erfahrungshorizont und einen erweiterten Musikbegriff.
Und wie unterscheiden Sie da Musik von Geräuschen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wenn wir in der Avantgarde mal schauen, was John Cage, ein berühmter Komponist des 20. Jahrhunderts, sich so vorstellte, wenn wir die Fenster öffnen und in einem Konzertsaal sitzen, dann ist das, was hereinkommt, hat eine musikalische Bedeutung. Also man würde sagen, Musik entsteht dann, wenn wir Schall in einem sozialen Kontext einen Sinn geben. Und das ist eine Sache, die gesellschaftlich verhandelt wird, wo dieser Sinn liegt und was wir dann als musikalisches Ereignis bezeichnen.
Das ist dann vielleicht möglicherweise ein bisschen wie in der Kunst bei Objet Trouvé zum Beispiel, wenn die im Museum ausgestellt werden und dadurch auch eine neue Bedeutung bekommen.
Ja, richtig. Also wenn Readymades an die Wand befestigt werden, dann sind das natürlich erstmal Alltagsgegenstände, aber durch den anderen gesellschaftlichen Kontext eines anderen Raumes, von bestimmten Betrachtungsweisen, bekommt dieses Objekt plötzlich ästhetische Qualitäten. Also die Bedeutung ist ein gesellschaftlicher Prozess, den wir aushandeln und den wir den Objekten dann geben. Das können Kunstobjekte sein oder das können eben musikalische Objekte sein.
Ist Musik eigentlich typisch menschlich, wenn wir jetzt von Bedeutung sprechen, oder sind auch Tiere musikalisch?
Ja, lange Zeit hat man das geleugnet. Es herrschte also eine Sichtweise vor, bei der Tiere doch mehr oder weniger genetisch determinierte Verhaltensmuster abspulen und irgendwann wie in einer Endlosschleife wieder von vorne anfangen. Das betraf die Vögel, das betraf aber auch die Wale oder es betraf eben auch die Gibbons mit ihren Gesängen. Jetzt hat man aber in jüngerer Zeit doch eine neue Sichtweise entwickelt aufgrund eines kleinen Vogels in Australien, nämlich die australische Würgerkrähe, die ist ein großartiger Improvisator und lässt sich sogar auf Interaktionen mit menschlichen Musikern ein.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, sie nimmt also Motive auf, die zum Beispiel ein Wissenschaftler auf der Klarinette gespielt hat. Und er imitiert die Motive der Krähe und variiert und improvisiert darüber. Und die Krähe nimmt dann Motive auf aus Improvisationen oder melodischen Fragmenten des menschlichen Musikers. Und das sind ganz neuartige Mensch-Tier-Interaktionen, die man bisher gar nicht für möglich gehalten hat. Also vielleicht ändert sich unsere Sichtweise als Krone der Schöpfung auch im Bereich der Kunst doch in den nächsten Jahren.
Weiß man denn eigentlich von irgendwelchen musiklosen Kulturen, also von Kulturen, die irgendwann mal gelebt haben, die keine Musik gemacht haben?
Meines Wissens nein. Also wir kennen nur unterschiedliche Ausprägungsgrade und regionale Spezialitäten, wie Musik sich dann konkretisiert. Aber ganz ohne ist meines Wissens bisher nicht nachgewiesen worden. Wir haben aber einen interessanten Fall, nämlich dass wir in verschiedenen Kulturen Musik haben, die metrisch nicht gebunden ist. Also ein Marsch ist metrisch stark gebunden, aber es gibt eben auch metrisch freie Musik, die keinen Pulsschlag hat und auch in dem Konzept gar nicht kennt. Also da kann man schon sagen, es gibt unterschiedliche Auffassungen, wie Zeit in der Musik zu gestalten ist. Aber dass sie gestaltet wird, das ist durchaus überall zu beobachten.
wenn man bisher von keiner Kultur weiß, die keine Musik hatte, könnte man ja vielleicht davon ausgehen, dass Musik für die Entwicklung des Menschen notwendig war. Es gibt ja da, soweit ich das nachlesen konnte, unter anderem auch in dem Handbuch für Musikpsychologie, das Sie ja zusammen mit Andreas Lehmann herausgeben und das ja auch in den nächsten Wochen erscheint, gibt es diverse Standpunkte und da werden verschiedene evolutionäre Funktionen der Musik aufgeführt. Können Sie das kurz umreißen?
Ja, im Wesentlichen haben wir zwei Grundpositionen. Die eine Richtung ist eher in Übereinstimmung mit Darwin. Die würden also sagen, dass diese ganzen musikalischen Tätigkeiten und Leistungen im Wesentlichen sogenannte adaptionistische Leistungen sind. Also Musik zum Beispiel, um einen Partner zu finden oder um uns auf langen Wanderungen die Langeweile zu vertreiben und durchhalten zu können. Auf der anderen Seite haben wir dann die Nicht-Adaptionisten, die eigentlich gar keine Funktion dabei sehen, sondern das ist so, Musik ist so eine Art von, naja, eigentlich braucht man es nicht, aber es ist ganz nett. Und Steven Pinker hat das dann die Käsekuchen-Hypothese genannt, also auditorischer Käsekuchen. Das braucht man auch nicht zur Ernährung, aber er schmeckt halt ganz gut und ist auch ganz ab und zu ganz nett zu haben. Aber zum Überleben braucht man eigentlich Kartoffeln und nicht Käsekuchen. Das sind so die beiden Grundpositionen.
Und was finden Sie davon am plausibelsten?
Ja, also es ist schwierig. Ich bin ja auch praktizierender Musiker und ich würde sagen, es gibt beides. Also meine Frau habe ich durch das gemeinsame Musizieren kennengelernt. Sie spielt sehr gut Flöte. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, ich höre auch Musik aus Vergnügen oder aus ästhetischem Vergnügen. Und das hat auch am Ende Darwin selber erkannt, dass er so ein bisschen ins Grübeln kam, ob alles wirklich nur adaptionistisch und eine Funktion haben müsse. Vielleicht gibt es ja so etwas auch bei den Vögeln, dass man einfach Freude nennt und die singen aus Lebensfreude, dass so ein energetischer Überschuss ist.
Also bei Ihnen tatsächlich hat sich es dann zusammengefunden, Musik als sexuelle Selektion und als Freude am Selbstzweck. Ja. Es gibt ja wahrscheinlich kaum etwas, das, ich würde mal sagen, Stimmungen und Emotionen so unmittelbar hervorruft wie Musik, vielleicht noch auch der Geruchssinn. Warum ist es eigentlich so? Kann man das biologisch erklären?
Ja, das kann man ganz gut erklären, wie unsere Sinnesbahnen verlaufen. Und da haben wir beim Hören natürlich diese Unmittelbarkeit. Also natürlich können wir die Ohren nicht verschließen wie die Augen. Und alle Schallsignale sind unmittelbar, haben Zugang, werden weitergeleitet über verschiedene Stationen unseres Gehirns und zwar durch alle Regionen hindurch, auch die evolutionär sehr alten Regionen, also vom Hirnstamm über das Mittelhirn, das sogenannte Krokodilshirn, bis hin in den Neokortex, der dann Bewertungsprozesse durchführt und auch ästhetisches Erleben beurteilt und so weiter. Also da haben wir einen unmittelbaren Zugang, der vielleicht sehr ähnlich ist zu den Gerüchen, die auch diese ungefilterte Bewertung verursachen. Und das macht auch Sinn, wenn wir uns vorstellen, dass wir diesen Wahrnehmungsapparat hören haben, um zunächst einmal auch Situationen einschätzen zu können. Also ist das Knacken hinter mir verursacht durch einen herunterfallenden Tannenzapfen oder durch die Pfote eines Säbelzahntigers? Das richtig zu bewerten und auch affektiv auf Flucht oder auf Bleiben zu entscheiden, das war evolutionär auch mal ganz entscheidend, dass wir das können.
Bei uns zu Gast in IQ Wissenschaft und Forschung ist Reinhard Kopitz, Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Herr Kopitz, ich würde gern mit Ihnen über ein paar Melodien und Stimmungen sprechen, die stark miteinander verknüpft sind. Und dafür möchte ich ein paar Ausschnitte einspielen, die Sie im Vorfeld für unser Gespräch ausgewählt haben. Hören wir doch mal Nummer 1. Das war ein Ausschnitt aus dem Stück Coma von Apokalyptica. Dieser Ausschnitt klang jetzt ziemlich düster und bedrohlich. Woran liegt das?
Also man könnte jetzt eine Parallele ziehen zu biologischen Verhaltensmustern und Affektäußerungen. Und etwas, was sehr auffällig ist, ist dieser sehr tiefe, grummelnde Ton, so ein Liegeton, der sich nur wenig bewegt, jetzt repetitive dabei. Und wir wissen aus dem Tierreich, dass in der Kommunikation von Spezies untereinander also dominantes Verhalten und auch aggressives Verhalten ausgezeichnet ist durch solche sehr tiefen, breitbandigen, geräuschhaften Strukturen. Und das wäre eine Erklärung, warum in dieser Situation, wo wir viel Statik haben und eine gesamte Klanglichkeit, die eher rau ist, auch eher eine Assoziation entsteht, ja, dass wir uns überlegen fühlen, dass wir eine Erfahrung machen von Wut oder Ärger, die latent vorhanden ist. Und das wird hier bedient mit den musikalischen Mitteln von Streichern, die repetitiv sind und pulsierend sind. Und das wäre eine erste Erklärung.
Also in gewisser Weise die Rezeption als evolutionäres Überbleibsel.
Ja, diese Mechanismen schwingen ja immer mit, von denen können wir sie uns auch nicht ganz frei machen, obwohl die natürlich im gesamten Bereich der Lebewesen vorhanden sind. Also wie Affekte kommuniziert werden, das schwingt immer mit, auch wenn wir sagen, ja, wir haben mit der Musik auch eine sublimierte Art der Äußerung, bei der feinere Schattierungen möglich sind. Man kann sagen, in der Filmmusik arbeitet man genau mit solchen sehr archaischen Mitteln der Kommunikation von Gefühlen. Und die bedienen das massiv im Sinne von biologistischen Kommunikationsmustern.
Dann hören wir uns doch gleich mal das nächste an. Das, glaube ich, wurde auch schon häufiger mal in Filmen verwendet. Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Stück Soul Bossa Nova von Quincy Jones. Das klingt ja jetzt nun extrem freudig, ja fast euphorisch. Können Sie erklären, woran das nun liegt?
Ja, also die auffälligsten Merkmale sind, wir haben ein höheres Tempo, wir haben leicht fassliche Motive, die unser Interesse wecken, uns aber nicht überfordern in der Wahrnehmung, und diese Motive werden auch noch repetiert, wiederholt, transponiert in etwas immer leicht veränderter Form. Und diese Mischung von neuartigen Elementen und bereits Vertrautem, das ist etwas, was uns ästhetisch, jedenfalls das zeigen unsere Studien, bei denen wir das Stück verwendet haben, das gefällt den meisten Menschen sehr gut, weil sie ein hohes Interesse haben bei hoher Vertrautheit. Und das ist eine typische Happy Music, bei der es über die Anregung der Mitbewegung auch noch einen motorischen Vollzug geben kann.
Hat da die Tonhöhe auch was damit zu tun?
Ja, wir haben ja diese hohen Flöten und die Bläsereinwürfe. Also das ist sehr gut im gesamten Hörbereich diskriminiert und nicht nur wie beim vorhergehenden Stück mit Koma, dass wir diesen tiefen Frequenzbereich haben. Also wir haben einen breiten Range von Frequenzanregungen, die wir verwenden können. Und das ist vielleicht eher so wie ein Vogelgezwitscher, das wir oben in den Flöten wahrnehmen.
Dass man solche freudige Musik anhört, ist ja nachvollziehbar, damit man gute Laune bekommt. Mhm. Aber manche hören ja liebend gern traurige Musik. Ein bekanntes Beispiel ist das Adagio for Strings von Samuel Barber. Samuel Barber, Adagio for Strings. Warum werden wir jetzt hier durch diese Melodie in eine traurige Stimmung versetzt?
Ja, ein auffälliges Merkmal ist hier, dass es sich fast um gar kein Metrum handelt. Also wir haben keinen Puls in der Musik und es ist sehr schwer, uns zu orientieren, wo sind wir denn überhaupt? Es bewegt auch nicht unsere Füße, sondern wir, ja, es ist so wie im Dunkeln im Keller. Man weiß nicht so genau, wo es jetzt weitergeht. Und das Zweite, was hinzukommt, es tritt ja dann diese Solovioline kurz hervor. Also eine Trennung von Gruppe und Einzelstimme. Und da würde man sagen, mit einer etwas biologischen Perspektive, und die gibt es durchaus, das ist quasi der Trennungsruf eines Jungtiers von seinen Eltern und Suche nach Kontakt zur sozialen Gruppe, der hier auf so einer symbolischen Ebene wiederkommt. Und das finden wir häufig in Musiken, die diese starken emotionalen Wirkungen haben, dass wir eine Trennung von Gruppe von Musizierenden und Einzelstimme haben, die dann sehr deutlich auch hervortreten.
Warum hört man denn überhaupt freiwillig so eine traurige Musik an?
Tja, das ist tatsächlich bisher noch nicht so ganz eindeutig beantwortet. Aber wir haben einige Bausteine der Erklärung. Da müssen wir einen Schritt zurückgehen. Nämlich, wenn wir die Frage stellen, warum hören Menschen überhaupt Musik, dann können wir im Wesentlichen drei große Motive feststellen. Das eine ist die Selbsterfahrung über mich selber. Die zweite ist, meine Stimmung zu verändern. Und die dritte ist, um sozial mich zu verbinden mit anderen, also das gemeinsame Hören. Und wenn wir zurückkommen auf diesen Grund der Selbsterfahrung, dann kann man sagen, durch das Hören von trauriger Musik kann ich in Situationen, in denen es mir emotional nicht unbedingt positiv geht, eine Erfahrung mit mir selber machen und auch den Kontakt zu mir aufnehmen. Es wäre also eine Bewältigungsstrategie, um auch mit mir selber wieder in Kontakt zu geraten nach Verlusten, also nach sehr starken emotionalen Erlebnissen negativer Art.
Sie haben ja verschiedene Stimmungen, die durch die Melodien erzeugt werden, unter anderem durch Evolution erklärt. Heißt es dann auch, dass es eine überkulturelle Wahrnehmung von Musik gibt? Gibt es Melodien, die egal bei welcher Kultur die gleichen Emotionen hervorrufen?
Es gibt Forschungen im interkulturellen Bereich, die genau solche Experimente gemacht haben. Also wir können sagen, ja, das gibt es. Es gibt bestimmte Muster oder Hinweise, zum Beispiel stark dissonante Musiken werden auch als unangenehm beurteilt oder Musiken, die in diesen langsamen Tempi mit tiefen Haupttonarten, Haupttönen verlaufen. Aber das sind sogenannte Basisemotionen. Und natürlich besteht Musik aus mehr als aus Freude, Trauer, Wut und Angst. Das wäre auch todlangweilig, wenn wir im Konzertsaal nur ein Wechselbad von Basisemotionen hätten. Es ist halt ein sehr viel differenzierteres System. Und das hat eben jede Kultur mit ihrer Tradition, ihrer Geschichte und ihren Instrumenten selbst differenziert und entwickelt. Also ich finde, die spannende Frage ist eigentlich nicht, was haben sie alle gemeinsam, sondern warum ist die Vielfalt so groß, die trotz dieser Basisemotionen entstanden ist. Und da sollten wir eigentlich hingucken.
Und warum gibt es diese Vielfalt?
Ja, da würde man sagen, das hängt von Faktoren ab, die vom Klima reichen bis hin zu Vorstellungen, was Musik überhaupt sein soll oder ob Musik überhaupt erwünscht ist oder Musik sollte vielleicht sogar nur in liturgischen Kontexten verwendet werden. Das sind Entwicklungen, die über viele, viele Jahrhunderte oder Jahrtausende gelaufen sind, welche Rolle Musik im Leben und im Miteinander von Menschen überhaupt spielen sollen. Also das ist eher eine kulturhistorische Frage.
Wir haben jetzt bezüglich der Wirkung der Musik viel über die Melodie geredet. Wie wichtig ist bei der Wirkung eigentlich, wie die Musik aufgeführt wird? Da forschen Sie ja momentan daran.
Das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen. Wir können ja heute verfügbar so ziemlich sämtliche Musiken, die uns interessieren, innerhalb von kurzer Zeit aufs Telefon kriegen oder sonst wie. Und warum gehen wir dann noch ins Konzert, um uns für teuer Geld Karten zu kaufen, mit hohem Aufwand dann dorthin zu gehen, ein Live-Konzert zu erleben? Die Antwort ist vermutlich, weil die Situation komplexer ist als das nur Hören. Also wir haben ein Erlebnis für alle Sinne. Das Sehen, das Hören, das Riechen, das Raumgefühl. Wir wissen seit kurzem, dass schon der Sitzplatz im Konzertsaal, und das ist egal, ob es Popmusik ist oder ob es klassische Musik ist, dass der Sitzplatz mit der Reflexion von den Wenden uns das Gefühl von emotionaler Geborgenheit und intensiverem Erleben geben. Und das habe ich beim Anhören einer Tonkonserve natürlich nicht in dieser Form. Da muss man sagen, jetzt kommen alle Sinne zusammen und beim Sehen und Hören in der Wechselwirkung verschiebt sich unser Gesamteindruck nochmal um ungefähr eine Notenstufe auf einer Zensurenskala nach oben. Das empfinden wir als noch positiver.
Herr Kopitz, die starke Wirkung von Musik wird ja auch seit längerem gezielt therapeutisch eingesetzt, zum Beispiel bei Suchtkranken, Demenzkranken, bei Menschen mit Depression. Was soll die Musik hier eigentlich erzielen? Also komplette Heilung gibt es da ja nicht, oder?
Nein, komplette Heilung gibt es nicht. Das ist sicherlich immer noch ein Bereich, der auch der Schulmedizin vorbehalten ist, gerade bei schweren Erkrankungen. Aber wir haben einen sehr, sehr wichtigen Bereich, der läuft heute unter Wellbeing. Und dieser Bereich ist in England zum Beispiel viel stärker schon entwickelt worden, weil es um allgemeine Prävention geht, bevor Personen zum Beispiel an einer psychischen Erkrankung leiden oder an sozialer Isolation erkranken. Da möchte man natürlich vorher schon aktiv werden und dort finden musikalische Aktivitäten statt. Das kann der Chor sein, das kann aber auch der Besuch einer Konzertveranstaltung sein. Also sehr unterschiedlich, aber alle sind aus Sicht von Wellbeing als Lebensqualität durch musikalische Aktivitäten gekennzeichnet.
Schauen wir uns doch mal Menschen mit Demenz an. Ich schätze mal, dass man da auch nicht jede Musik verwendet, um diese Form des Wellbeings zu erzeugen. Welche Musik wählt man denn da aus?
Ja, wir wissen aus der aktuellen Forschung, und wir haben auch etwas in diesem Bereich gemacht, dass besonders Musiken aus der Frühzeit des jungen Erwachsenseins, also zwischen Pubertät und 20 plus, sehr stark verankert sind, auch Jahrzehnte später noch bei den Patienten, die dann zum Beispiel an einer starken Alzheimer-Demenz leiden. Also Musik zwischen ungefähr dem 15. und 25. Lebensjahr wäre zunächst aus Sicht der Forschung das Repertoire, auf das wir zurückgreifen müssen. Das würde also auch bedeuten, dass wir uns die individuelle Hörbiografie einer Person sehr genau anschauen müssen, um dann gezielt Musiken auszuwählen. Das können Schlager sein, das können Märsche sein, das kann aber auch populäre Musik der 50er, 60er Jahre sein. Hängt vom Alter der Person ab und auch natürlich ihrer medialen Hörerfahrung.
Warum ist denn genau diese Zeit des Erwachsenwerdens das Zeitfenster, in dem dieses Musikrepertoire sich ausbildet?
Ja, wir würden sagen, in der Entwicklungsgeschichte einer Person ist das die Zeit, in der Identität entsteht. Also wir müssen unsere Identität konstruieren durch alle möglichen Aktivitäten. Dazu gehört die kulturelle Praxis genauso wie berufliche Entscheidungen, wie Partnerwahl, wie Wertvorstellungen, die wir entwickeln. Und da spielt Musik als sozialer Kitt sozusagen eine ganz wichtige Rolle. Mit wem möchte ich mich verbinden als Austausch? Wer ist mein Vorbild? Wer vermittelt mir wichtige Erfahrungen, von denen ich profitiere? Und deshalb haben wir eine besonders starke Erinnerung an diese Zeit intensiver Entscheidungen und auch Erfahrungen.
Ist es eigentlich sinnvoll, präventiv Musik zu hören? Also so, dass ich zum Beispiel im Alter meine Erinnerung daran nutzen kann? Also anders gesagt, kann man Musik auf Vorrat hören?
Es gibt tatsächlich solche Vorstellungen in einer amerikanischen Dokumentation, die mit dem Titel Alive Inside heißt, bei der man als Folgerung aus den starken Erinnerungen von Alzheimer-Patienten an die Musik ihrer Jugend schlussfolgert, dass wir eigentlich jetzt in dem gesunden Zustand dafür sorgen sollten, dass wir eine Playlist erzeugen, die wir dann abspeichern und die uns irgendwann zur Verfügung steht, wenn wir noch nicht mal den Namen erinnern können, wie wir heißen oder unsere Verwandten nicht mehr erkennen. Man weiß es nicht, ob so etwas wirklich so zielgerichtet funktioniert, aber man würde sagen, ausschließen können wir das nicht. Nur wer weiß, was in Jahrzehnten alles noch passieren kann und wird. Diese musikalischen Erfahrungen, die gehen ja immer weiter. Die sind nicht nur zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr, sondern wir haben gesehen, die gehen im Prinzip bis in die 6. Dekade. Also bis über 50 gibt es noch musikbezogene Erinnerungen. Davon können wir eigentlich lebenslang profitieren.
Wirkt Musik eigentlich, wenn ich sie auch nur im Kopf habe? Also wenn ich sie nicht höre, sondern im Kopf vor mich hin summe, ohne dass es jemand hört?
Ja, das wirkt auch. Das können so intensive Erlebnisse sein, die wir ja im Bereich der Ohrwurmforschung untersucht haben, dass wir sagen können, das hat fast die gleiche Qualität und auch Intensität, als würde ich die Musik real hören. Und wir können auch auf der neurowissenschaftlichen Ebene, können wir sagen, fast dieselben Areale sind daran beteiligt, wie beim Hören von Musik, so beim Vorstellen von Musik.
Wie ist es denn bei Ihnen als Musikwissenschaftler? Sie hören ja wahnsinnig viel Musik. Haben Sie da auch immer wieder Ohrwürmer? Und wenn ja, wie schützen Sie sich davor?
Ja, ich habe diese Ohrwürmer auch. Also es ist tatsächlich so, davor ist niemand geschützt. Und es scheint auch eine Eigenschaft unseres Nervensystems zu sein, dafür extrem anfällig zu sein. Es gibt Personen, die mehr darunter leiden und manche weniger. Ich gehöre eher in die Kategorie weniger. Aber dann versuche ich tatsächlich, diese Musik, entweder ersetze ich sie durch einen anderen, mir sehr bekannten Titel, oder wenn wir gezielt vorgehen, dann würde man sagen, dann muss man pusten und zwar langsam durch einen Strohhalm die Luft ausatmen, denn dann passiert etwas, das nennen wir die Unterbrechung der Subvokalisationskette. Also im Kehlkopf ist dann die Innervierung der Stimmbänder unterbrochen und es geht dann in ein sogenanntes Flüsterdreieck und damit wird dieser Kreislauf von Vorstellung und Mikroinnervation im Kehlkopf unterbrochen und man sollte den Ohrwurm durch Pusten loswerden.
einfach durch einen Strohhalm pusten. Sie sagen, es funktioniert?
Es gibt keine empirische Studie, sondern bisher nur Evidenzen, so nennen wir das immer. Und dazu gehört Pusten durch einen Strohhalm, aber auch Kaugummi kauen gehört auch dazu, weil dann andere Muskelgruppen im Halsbereich, also der Schluckapparat, der Kauapparat, aktiv sind. Ich würde sagen, das müsste man individuell ausprobieren, aber eine kontrollierte Studie kann ich nicht vorweisen.
Durch einen Strohhalm pusten gegen einen Ohrwurm. Ein überraschender Tipp von Professor Reinhard Kopitz. Der Musikwissenschaftler ist Musikpsychologe an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und er war in IQ Wissenschaft und Forschung unser Studiogast zum Thema Die Macht der Musik. Herr Professor Kopitz, danke fürs Gespräch.
Gerne.
Und auch Ihnen zu Hause und unterwegs, vielen Dank fürs Zuhören, sagt Nicole Ruchlack.